Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen jetzt hier im nächsten Jahr schon wieder. Hallo Nefeli.
Hallo Anselm.
Guten Tag, wir haben zwei Bücher. Welches hast du mitgebracht?
Ich habe die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren mitgebracht.
Das sagst du ja so, als ob das was ganz besonders Tolles wäre. Da schauen wir doch mal nachher. Ich wiederum habe von Ursula Kröber Le Guin oder Ursula Kröber Le Guin die Geißel des Himmels mitgebracht. Und mit dem Buch fangen wir an, was?
Ja, da freue ich mich richtig drauf. Ich bin jetzt gespannt.
Du hast irgendwie so ein komisches Zucken in den Augen. Ich weiß gar nicht, ob das mit der Freude so stimmt.
Ja, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen nervös, dass wir auch mit dem Buch anfangen, weil ich sag mal so, für Astrid Lindgren habe ich noch drei weitere Bücher voller Vorfreude gelesen über Astrid Lindgren. Mhm. Und hier nicht, bei dem Buch, das du jetzt mitbringst. Okay. Aber also erzähl doch erstmal, worum es geht.
Ja, das ist ein Buch, das ist 1971 geschrieben worden. In den USA publiziert, ist aber ein Science-Fiction-Roman, deswegen spielt es in der Zukunft von damals, nämlich in Portland 2002, was aus heutiger Sicht dann natürlich schon wieder die Vergangenheit ist. Also wir haben einen Zukunftsroman aus der Vergangenheit, der mittlerweile auch schon wieder in der Vergangenheit ist. Er handelt von einem, ich würde sagen, so technischen Zeichner namens George Orr, der in einem relativ restriktiven System ein bisschen viele Medikamente genommen hat. Und zwar hat er eine fremde Pharmaziekarte benutzt und muss sich jetzt deswegen in eine sogenannte freiwillige Therapie wegen Medikamentenmissbrauchs begeben und gerät dabei an den Psychiater und Traumforscher Dr. William Haber, der herausfindet, dass George Orr versucht, seine Träume zu unterdrücken, weil er glaubt, dass diese wahr werden. Mit wahr werden ist gemeint, wenn er bestimmte sogenannte effektive Träume hat. Und es verändert sich in dem Traum irgendwas oder es gibt einen Atomkrieg, dann gibt es den wirklich, aber keiner kann sich daran erinnern, dass es vorher anders war, außer George Orr. Alle anderen denken, ja klar, gab es einen Atomkrieg oder natürlich ist die Welt jetzt so und vorher war sie nie anders. Besser kann ich es nicht erklären. Und dieser Haber glaubt das natürlich erst nicht und hält den Mann einfach für einen Fall, stellt aber dann Stück für Stück fest, doch, da ist was dran und will dann Orrs Träume nutzen, um die Welt zu verbessern. Und Orr will das nicht. Da haben wir auch schon den Konflikt in diesem relativ schlanken Büchlein, 220 Seiten, eines der frühen Werke von Le Guin. Diese Frau ist in Deutschland vielleicht nicht so bekannt, in den USA sehr. Sie sollte auch hier noch bekannter sein, finde ich, denn sie ist eine der ganz großen Science-Fiction- und Fantasy-Autorinnen, hat aber auch 13 Kinderbücher, 9 Gedichtbände, verschiedene Essaybände und alles mögliche andere geschrieben und sich auch ja zu allem Möglichen geäußert und hat sich in einem oder in Genres, nämlich Fantasy und Science Fiction, die extrem männerdominiert waren und es heute auch noch sind, nicht nur einen Namen gemacht, sondern ist eine der größten mit den meisten Preisen. Also die alle wichtigen Science-Fiction- und Fantasy-Preise hat die Frau abgesahnt für ihre tatsächlich teilweise atemberaubenden Bücher. Und deswegen dachte ich, ich bringe mal über die Weihnachtstage dich in Kontakt mit dieser wundervollen Erzählerin und Denkerin und freue mich jetzt darauf, was du mir zu der Lektüre zu sagen hast.
Ich schwitze jetzt schon. Ich glaube, das ist der erste Science-Fiction-Roman, den ich in meinem Leben gelesen habe. Mhm. Ich habe auch, es bezieht sich ja auch ein bisschen ja auf 1984.
Ja, ich meine, George Orr, genau, könnte auch George Orwell sein. Und es gibt auch irgendwie so eine Verfassung von 1984, die in dem Roman erwähnt wird. Seitdem ist das alles da ein bisschen restriktiver. Ansonsten ist es eigentlich wie die USA, nur ärmer. Ja. Der Klimawandel hat stattgefunden, da sieht man schon, 1971 war das ein Thema. Es gibt Überbevölkerung, es gibt Mangelernährung. Die armen Leute müssen so komische Proteinriegel essen, haben davon nicht genug, kriegen Krankheiten, sowas.
Rassendiskriminierung kommt auch drin vor. Ja, und auf jeden Fall, aber 1984 habe ich auch immer vermieden, einfach zu lesen. Mhm. Ich wusste zwar, es ist irgendwie so ein Weltklassiker, den man gelesen haben sollte, aber wo ich einfach nie Bock drauf hatte. Und so ging es mir ein bisschen auch mit diesem Buch, dass ich erstmal so dachte, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe und auch so wie du es jetzt erzählst, denke ich, ah, voll cool, voll interessant. Also alleine der Aspekt, Träume verändern wirklich die Wirklichkeit. Mhm. Was für Konflikte können da entstehen? Mhm. Wahnsinn. Und dann lese ich das und mein Auge wandert immer zur Seitenzahl und ich verstehe teilweise nicht, was passiert. Es werden sehr viele technische Details erzählt und es ist auch ein bisschen überfrachtet und ich weiß nicht, ich bin ein bisschen verloren gewesen, muss mhm. ich sagen.
Und was meinst du mit überfrachtet?
Dass ich dachte, naja, es werden ja mehrere, also der Arzt hat ja mehrere Visionen, wie er die Welt verändern möchte oder mhm. verbessern möchte. Mhm. Also er möchte ja zum einen, dass die Rassendiskriminierung aufhört, er möchte, dass die Überbevölkerung aufhört, mhm. er möchte, dass Krieg aufhört. Mhm. Das sind so die, sagen wir mal, die drei größten Veränderungen. Und ich denke mir so, wenn eine drin, also wenn es nur eine gewesen wäre und die wäre aber einfach nur breit gefächert erzählt aus mehreren Facetten, dass man auch merkt, welche Menschen davon wirklich auch noch beeinflusst gewesen wären, also dann hätte es mich, glaube ich, mehr gekriegt.
Es ist jetzt zu kleinteilig.
Es ist mir ein bisschen zu kleinteilig gewesen.
Mhm. Ja.
Warum hast du genau dieses Buch ausgesucht? Es ist ja, glaube ich, auch nicht ihr bekanntestes, richtig?
Nee, das ist nicht ihr bekanntestes. Es ist das einzige allerdings, das zweimal verfilmt worden ist, 1980 und 2002. Das sind beides, glaube ich, Fernsehfilme.
2002, das ist ja auch witzig.
Ja, weil das spielt ja 2002, ja, das Buch, genau. Ja. Ich habe das ausgewählt, weil mich das Thema Weltverbesserung interessiert hat
mhm.
und interessiert. Und weil es eines ihrer kürzeren Bücher ist und ich wollte dir jetzt nicht die linke Hand der Dunkelheit oder der Planet der Habenichtse, also auf Englisch The Dispossessed und The Left Hand of Darkness, aufbrummen, weil das sind jeweils so knapp 500 Seiten. Und wenn du hier schon sagst, da sind technische Beschreibungen drin, nun ja, finde, das hält sich eigentlich ziemlich in Grenzen.
Wann hast du denn das Buch zum ersten Mal gelesen? Also,
ich habe das jetzt zum ersten Mal
gelesen.
Du hast
es jetzt erst zum
ersten
Mal gelesen.
Ich habe das ausgewählt für die Folge und wollte mich auch mal überraschen lassen. Ich hatte vorher halt die beiden gerade genannten Klassiker von ihr gelesen.
Ja.
Und ein Band mit Essays, der heißt, glaube ich, am Anfang war der Beutel der Band. Der ist gerade auf Deutsch irgendwie erschienen vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren. Und ja, ich wollte einfach was Neues von ihr lesen. Und ich verstehe deinen Vorbehalt mit dem Kleinteiligen, aber ich glaube, da willst du ein bisschen von dem Buch, dass es etwas ist, was es nicht ist. Das mhm. Buch will nicht irgendwie anhand eines Beispiels eine große Geschichte erzählen, sondern es will das Gehirn auf so einen Trip schicken und verschiedene Szenarien im Zeitraffer durchspielen
mhm.
und eigentlich immer wieder die Frage aufwerfen, wie sinnvoll ist es, die Welt verbessern zu wollen?
Mhm.
Und ist es nicht so, dass wir eigentlich zu wenig wissen, um das wirklich machen zu können? Und ist diese passive Haltung von dem George Orr nicht vielleicht die hilfreichere? Aber ja, ich glaube, das bekommt man erst dann so richtig von allen Seiten mit, wenn man das nicht an einem Beispiel durchspielt, sondern anhand von vielen kleinen. Also zum Beispiel, dass der Haber will den Rassismus abschaffen und das dann träumt Orr, dass alle Menschen grau sind.
Ja.
Und dadurch sind aber auch einige Menschen, die zum Beispiel Mischlinge gewesen sind, ich weiß nicht, ob man das Wort verwendet, gar nicht mehr existent. Also zum Beispiel Heather Lilash, mhm. oh, Lilash. Eine Frau, die ihn als Rechtsanwältin vertritt, diesen Träumenden, ja, die ist dann in dieser alternativen Version weg.
Ja.
Und danach gibt es aber wieder eine alternative Version und wieder eine alternative. Und es geht so weit, dass Orr irgendwann behauptet, kann ja sein, dass alle Menschen diese Fähigkeiten haben und wir permanent in einer neuen Version der Wirklichkeit aufwachen, uns aber nur an unsere eigenen Träume erinnern können und nicht an die Umgestaltung der anderen. Ist das nicht Hirn? Schwindelnd, also bringt das dein Gehirn nicht zum Schwindeln und findest du das nicht einfach rein von der Imaginationskraft total spannend?
Also ich muss sagen, als ich den Roman ein bisschen beiseite gelegt habe und es versucht habe wirken zu lassen, dann habe ich mir doch auch mehrere Fragen zu der Thematik gestellt. Mhm. Also ich fand das beim Lesen selber eher anstrengend, auch weil es so kleinteilig erzählt wird, dass mir als Leser gar nicht der Raum gegeben wird, das jetzt alles mal so durch den Kopf durchspielen zu lassen, weil dann sofort irgendwie der nächste Traum Realität.
Es kommen auch noch Aliens vor.
Genau, es kommen auch Aliens plötzlich vor. Aber die Frage, die ich dann, die ich unter anderem ja auch im Kopf gestellt habe, ist, wenn diese Traumrealitäten plötzlich, also wenn diese wirksamen Träume plötzlich doch in der Wirklichkeit verankert sind, George Orr findet das ja so wahnsinnig schlimm, weil es ja die eigentliche Realität verändert. Dann habe ich mich aber gefragt, warum muss das so schlimm sein? Kann man nicht einfach das Neue als die neue Realität annehmen und sich darauf einlassen, dass alles sowieso immer im Wandel ist?
Ja, das ist schon eine spannende Frage. Genau, ich finde, es gibt ein paar ganz starke Ambivalenzen oder auch vielleicht Widersprüche in dem Buch. Also, wenn man das jetzt mal so schematisch darstellen will, dann wäre der William Haber ja so der Macher, der Weltverbesserer, der Rationalist, der Mensch, der an die Vernunft glaubt und sagt, wenn wir nur wirklich vernünftig sind, dann können wir die Welt zu einem besseren Platz machen. Und das ist auch der Sinn des menschlichen Lebens. Und der Orr ist eher jemand, der sagt, ich möchte nicht die Verantwortung für irgendwelche Weltverbesserungspläne tragen. Ich möchte, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind. Ich möchte Teil eines Ganzen sein, nur dann fühle ich mich ganz. Das ist, glaube ich, ein wörtliches Zitat. Und der ist dann vielleicht eher so der Taoist. Go with the flow. Und der Haber ist dann so der Repräsentant des Abendlandes, das sagt, durch Kampf und Eroberung und Wissenschaft wird die Welt geformt und die Menschheit verbessert. Und wenn man das so schematisch sieht, dann stellen sich aber ein paar Fragen, nämlich, wer hat eigentlich weniger Vertrauen? Und dann ist es ambivalent, weil der Haber hat das Vertrauen, dass man mit menschlicher Kraft die Welt verbessern kann, hat aber kein Vertrauen, dass die Welt so, wie sie ist, in Ordnung ist.
Ja.
Und der andere hat kein Vertrauen, dass man da was ändern kann zum Besseren, sondern dass das immer schief geht, hat aber Vertrauen, dass man die Sachen einfach laufen lassen kann. Und das ist ein Beispiel von so mehreren, die interessant sind, finde ich.
Man muss es sich ja so vorstellen. Also Haber flößt ihm irgendwie eine, durch Hypnose schon fast, eine Vision ein. Sagt zum Beispiel, du bist doch von Überbevölkerung genervt.
Ja.
Mach doch mal was.
Ja.
Und natürlich dieser Impuls geht durch George Orrs Körper durch und aber auch war, also das ist immer noch sein Charakter und seine Vorstellung. Und er kann sich ja zum Beispiel, jetzt mache ich wie im Buch ja auch drei Schritte weiter, er kann sich eine Welt ohne Krieg nicht vorstellen.
Mhm.
Es passiert also nicht das, was Haber, wie auch immer, sich vorgestellt hat, dass es eine Welt ohne Krieg gibt, sondern dass es eine Welt gibt mit Krieg zwischen Mensch und Alien so ein bisschen.
Ja, ja, das ist auch richtig lustig, ne? Also er sagt, die Menschen bekriegen sich nicht mehr, es gibt Frieden auf der Erde und dann landen Aliens auf dem Mond und greifen die Menschheit an, die sich deswegen komplett vereint und die Kriege untereinander aufhört.
Ja, das ist also auch irrsinnig.
Du sagst jetzt, ja, das liegt aber auch daran, dass die Hypnose-Einflüsterungen und das Unterbewusstsein des Träumenden irgendwie nicht gut miteinander interagieren,
genau,
weil er sich nichts anderes vorstellen kann. Zum Beispiel, als er die Überbevölkerung abschaffen soll, gibt es eine riesen Pandemie.
Ja.
Und 5 Milliarden Menschen sterben.
Das ist ein bisschen so, man hat eine Vision und man erfindet irgendwas, um es durchzusetzen, aber das, was man erfindet, ist halt dann
hängt mit der Vergangenheit zusammen, aus der man kommt.
Richtig, und das lässt sich dann, also der Weg funktioniert dann nicht so, wie man sich den vorstellt.
Das wäre das Problem bei Utopien generell, dass man immer eigentlich nur auf dem aufbaut, was man hat.
Ja.
Und deswegen nicht so von 0 auf 100 kommen kann.
Das fand ich auch, nämlich auch zum Beispiel tatsächlich eine interessante Stelle in dem Buch, dass er, als es dann auf der ganzen Welt keine Rassendiskriminierung mehr gibt, weil alle Menschen plötzlich eine graue Hautfarbe haben, dann sagt er ja auch, naja, das ist doch aber auch, also dann wären solche Persönlichkeiten wie Martin Luther King ja auch ausgelöscht. Mhm. Also diese ganzen Geschichtsschreibungen.
Es erinnert sich keiner mehr an den dann.
Ja, es existiert einfach nicht. Ich habe mich trotzdem gefragt, wenn man die ganze Welt verändert, also es wurde mir dann die Weltveränderung gezeigt, aber mich interessiert dann eigentlich ja auch die menschliche Weltveränderung pro Abschnitt.
Ja, und die Le Guin interessiert das nicht.
Ja, das ist mein großer Konflikt zwischen Le Guin und mir. Und deswegen,
die bleibt da auf der abstrakteren Ebene. Ne? Also ich finde, dass sie die Figuren gut charakterisiert. Dieser Haber, der ist ja gleichzeitig irgendwie ein bisschen jovial und auch so leicht väterlich, aber auch ein bisschen herablassend zu dem Orr und ist durchaus kompetent und meint es wirklich gut.
Mhm.
aber sorgt auch dafür, dass er immer größere Büros hat und nachher eigentlich praktisch die Welt beherrscht. Das, dazu kommt es zufällig auch.
Ja, das spielt ein bisschen Gott. Ja.
Er spielt ein bisschen Gott. Und der George ist ja eigentlich so passiv und schwächlich und duckt sich so vor allem weg, wächst aber auch über sich hinaus, weil er in seinem Widerstand zu dem Haber doch langsam Konturen zeigt. Der will einfach nicht, dass seine Träume benutzt werden.
Ja.
Und da geht er aufs Ganze zunehmend. Und ich finde, das ist ein ziemlich auf die Spitze getriebener Konflikt von Weltanschauungen, die in der Welt beide existieren und in jedem Menschen existieren und die man tatsächlich auch ein bisschen so östlich und westlich nennen könnte. Das ist also die östlichen Philosophien eher dazu neigen, zu sagen, wer Teil der Dinge, sieht die Harmonie in den Gegensätzen. Und im westlichen Abendland geht es dann eher darum, einfach wirklich die Welt zu beherrschen. Und das ist vermutlich auch einfach der gewalttätigere Ansatz, aber auch derjenige, der sich durchgesetzt hat, weil selbst die Chinesen machen es jetzt eher so, ne? Die ja vom Taoismus sozusagen stark geprägt worden sind, genau wie die Liguin, die übrigens, um mal so einen Ass aus dem Ärmel zu ziehen in unserem Kampf, ja. Lindgren versus Liguin.
Oh Gott.
Moment mal. King Kong gegen Godzilla.
Wer ist wer?
Das wissen wir noch nicht. Die hat mal eben Chinesisch gelernt und das Tao Te Ching übersetzt.
Aber das, der Buchtitel.
Wie, die aber einfach so darüber hinweg.
Ja, insofern, weil der Buchtitel ist ja auch nach einem chinesischen Zitat, aber ja, falsch übersetzt.
Das hat sie ja zugegeben später. Ja. The Lathe of Heaven oder The Lathe of Heaven heißt, glaube ich, das Drehwerk oder das Drehmalwerk des Himmels aus irgendeinem Text von Zhuangzi. Mhm. Und dann hat ihr ein Historiker gesagt, damals als Zhuangzi durch die Welt geisterte, gab es noch keine Drehmalwerke. Deswegen heißt es auf Deutsch auch die Geißel des Himmels. Ja. Aber schön, dass du mit hier solchen Kleinigkeiten das Lebenswerk einer großen Denkerin und Feministin versuchst zu besudeln. I see what you did there.
Ja, weil ich das...
Hallo, gerade mal Chinesisch gelernt, das Tao Te Ching übersetzt.
Ja, Anerkennung
aus, für sie. Einfach aus purem Interesse.
Das macht sie für mich aber nicht zur besseren Erzählerin. Was soll ich sagen? Ich glaube schon, dass sie eine total interessante, ich habe ja auch mir ein Interview mit ihr angeguckt und dachte, die ist total die herzliche Person. Ich würde sofort mit ihr Kaffee trinken. Ich finde, und wenn ich jetzt die Inhaltsangabe zum Buch lesen würde, eine ganz detaillierte, dann hätte ich aber nicht, also dann ist es für mich genauso interessant, wie wenn ich das Buch lese. Also tatsächlich, mir fehlt ein bisschen dem Buch auch die literarische Erzählkraft. Das ist so, die Sprache ist schmucklos. Das ist
okay, ich zück das Buch.
Hast du vorhin eine technische Anleitung?
Ich lese die erste Seite. Von der Strömung getragen, von Wellen herumgewirbelt. Im Sog der geballten Macht des Ozeans treibt die Qualle im Abgrund der Gezeiten. Licht scheint durch sie hindurch. Das Dunkel dringt in sie ein. Getragen, herumgewirbelt, im Sog von irgendwo nach irgendwo. Denn in Meerestiefen gibt es keine Himmelsrichtungen, nur näher und ferner, höher und tiefer, schwebt und schwankt die Qualle. Ein leichtes, schnelles Pulsieren durchströmt sie so, wie das gewaltige, täglich wiederkehrende Pulsieren des mondbeeinflussten Meeres. Wie war das jetzt mit der keine literarischen Sprache?
Du hast die erste Seite, die quasi die Einführung zum Buch ist und dann nicht mehr aufgegriffen wird. Wobei einmal hier heißt es, George Orwell ist ja auch sowas wie eine Qualle. Ansonsten gibt es keine Stelle mehr im Buch, die nämlich so eine sprachliche Langsamkeit hat. Ansonsten ist alles eher, dann ging ich in den Raum, dann ist das passiert. Ich machte mir folgende Gedanken.
Genau, es gibt spritzige Dialoge. Ich schlage Seite 101 auf.
Spritzige Dialoge von, das muss ich kurz einwerfen, von Charakteren, die im Ansatz interessant sind, aber dann auch nicht weiter. Also man hat, also George Orr ist einfach passiv und natürlich ist er einfach übernächtig. Das finde ich gut erzählt, aber mir reicht das nicht. Also ich finde, das, was er auch sagt und denkt, das ist mir auch ein Ticken, der steht auch mal ein bisschen auf dem Schlauch. Der braucht doch relativ lange, um zu verstehen, dass er eigentlich ausgenutzt wird in seinen Träumen. Und Haber, der sagt das
ein besserer... Er ist halt ein Mensch, der mit sowas nicht rechnet. Er denkt nicht in solchen Kategorien. Ja, das passt total gut zu ihm, finde ich. Und ja, dadurch lernt man ihn auch noch besser kennen.
Aber ich finde, ich folge ihm nicht so gerne als Charakter, als Protagonisten, muss ich sagen.
Ja, gut, das ist halt so.
Und Haber, ja gut, der ist halt jemand, der plötzlich eine Machtposition bekommt und das dann, er denkt, er macht gute Sachen damit, aber... Was mir da fehlt, ist vielleicht ein Anhauch von schlechtem Gewissen, was dann irgendwann vielleicht mal so einen kleinen Widerspruch in ihm aufzeigen lässt.
Na, ich glaube, da hast du es vielleicht nicht so aufmerksam gelesen. das ist schon manchmal subtiler, als es auf den ersten Blick scheint, weil der Haber oder Haber auf Deutsch schon nachdem der Orr durch die Pestpandemie irgendwie 5/6 der Menschheit ausgelöscht hat, ziemlich fertig mit den Nerven ist und nichts Besseres zu tun hat, als zu sagen, ja, oh, mit ihren Träumen ist ja auch wirklich, stimmt ja irgendwie was nicht. Sie machen ja alles kaputt, was ich versuche aufzubauen und so. Und einfach auf jeden Fall versucht, ihm die Schuld zu geben.
Ja, aber
Und er überlegt schon, wie er es besser machen kann und wird dann vorsichtiger und formuliert wieder anders, aber es klappt halt hinten und vorne nicht. Weil er ist so überzeugt davon, dass das ein Geschenk des Himmels ist, dass er jetzt diesen Menschen da kennengelernt hat und dass die Menschen nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet sind, die Welt besser zu machen.
Na.
Du hättest gern mehr Konflikt in ihm selbst drin gehabt.
Ja, doch. Also ich verstehe,
aber
wenn
dann
du das
hast
so
du
einen
sagst, Konflikt nicht nur zwischen den beiden Figuren, sondern auch in jedem Einzelnen drin und täte das Not? Willst du das, damit es für dich spannender ist oder weil du glaubst, das muss so sein?
Weil es für mich dann das, was das Buch ja zum Beispiel durch die ganzen technischen Details oder so, diese Schlafmaschine wird dir dann auch erzählt, versucht ist, dass es ja so eine Wahrhaftigkeit hat oder eine Glaubwürdigkeit.
Mhm.
Und für mich hakt es aber schon, wenn die Figuren für mich nicht komplett glaubhaftig rüberkommen. Also ich habe das Gefühl, hier wird versucht, eine Welt und eine Traumwirklichkeit so wahrhaftig wie möglich, auch mit den Jahreszahlen und so, 2002 und so, zu erzählen. Aber es hakt für mich schon am ersten Schritt.
Mhm. Ja, also ich glaube, du solltest nicht den Anspruch eines psychologisch realistischen Romans daran stellen. Das ist das Buch nicht. Das will es auch nicht sein. Und ich weiß auch noch nicht mal, ob es im engsten Sinne Science-Fiction ist, weil Science-Fiction ja eigentlich so, zumindest nach der einen oder anderen Definition, versucht, eine noch nicht existierende Zukunft, eine Wirklichkeit zu zeigen, die aber realistisch möglich ist. Und ob es realistisch möglich ist, dass Träume die Wirklichkeit verändern, wie hier in dem Buch, das darf sehr bezweifelt werden, das ist dann eigentlich eher Fantasy.
Mhm.
Und ich würde sagen, das ist einfach spekulative Fiktion. Und bei einer spekulativen Fiktion steht das Spekulative im Vordergrund und nicht der Realismus oder die tiefe Psychologie der Charaktere. Und dafür finde ich die Charaktere dann doch relativ tief. Ich glaube, das ist die Frage, was man von so einem Buch erwartet und was man will.
Ja.
Und diese technischen Details über Hirnforschung und so weiter, die finde ich eigentlich recht geschmeidig und kurz eingebaut. Und eigentlich nur so viel, dass sie mich zumindest anregen, über solche Möglichkeiten nachzudenken. Aber es ist eigentlich, glaube ich, ein Buch, das das Angebot macht, zu spekulieren über ganz viele Dinge und uns sich dann die Frage zu stellen, können wir die Zukunft erträumen? Und wenn wir es können, sollten wir das? Was denken wir über Utopien? Sind sie nicht zweischneidig? Und was hat es eigentlich mit unserem Drang, die Welt zu verbessern, auf sich? Ist das nicht eigentlich eine Anmaßung? Oder ist es eine notwendige menschliche Eigenschaft? Ja, ich finde es spannend. Und ich finde den Humor auch gut. Und es gibt ja sogar eine Liebesgeschichte.
Ja, die finde ich auch gut.
Also, und das ist ja auch eine ganz spannende Liebesgeschichte, die in 4, 5 verschiedenen alternativen Versionen stattfindet.
Ja, die Fragen, die du dir jetzt auch gestellt hast, die sehe ich ja auch. Und die berühren mich ja auch, weil es eine große und starke Frage ist, wie weit kann man eigentlich die Welt selber zum besseren Ort machen? Und ich sehe das immer eher pessimistisch. Also wenn ich das Gefühl habe, oh, meine ganzen Freunde wollen irgendwie, keine Ahnung, demonstrieren gehen und denken immer, die Welt dadurch besser. Mhm. Ich immer so, ja, aber wie viel kannst du denn wirklich verändern? Und dann liest man diesen Roman und da wird ganz Großes verändert, aber trotzdem wird es nicht besser. Also trotzdem wird die Welt nicht zum schöneren Ort.
Mhm.
Und der erste Traum, den er erzählt, den finde ich eigentlich, also der erste wirksame Traum, den finde ich am interessantesten, weil er auch noch nichts mit dieser Weltverbesserungssache von Haber zu tun hat, sondern er hat eine Tante, die ist verwitwet, die wohnt bei denen zu Hause, als er noch bei seinen Eltern gewohnt hat. Und die belästigt ihn sexuell, die ist
sehr aufdringlich.
Sie ist sehr, sehr aufdringlich.
Die macht ihn an, er ist 16, sie ist 30 und er findet sie aber auch nicht ganz unattraktiv.
Ja, und er merkt aber, es ist irgendwie falsch und er findet es aber, er hat Angst und er weiß auch nicht, wie kann ich jetzt Nein sagen, wie kann ich sie aus meinem Zimmer rausstoßen. Und er träumt und er denkt sich so, boah, ich will einfach, dass die hier weg ist.
Mhm.
Und er träumt, dass sie verunglückt bei einem Autounfall und am nächsten Morgen wacht er auf Und die Tante ist schon seit ein paar Wochen oder seit einer Woche im Auto verunglückt, so wie im Traum.
Und hat nie da gewohnt. Und seine Eltern sagen, nee, die hat hier nie gewohnt.
Ja, ja, das ist einfach nicht passiert.
Das ist so ein bisschen tiefenpsychologisch dann als Traum, ne?
Und
so.
Das kriegt mich, weil ich mir denke, da will was wirklich für sich selber verändern. Da hat er wirklich einen tief inneren Wunsch gehabt. Und zwar, ich möchte nicht mehr belästigt werden. Ich will wirklich, dass es verändert wird. Und er ändert das. Und trotzdem fühlt er sich nicht besser. Und das finde ich sogar eine interessantere Frage. Denn Überbevölkerung der Menschheit, das merke ich zum Beispiel dann nicht persönlich an mir selber.
Ist dir zu abstrakt.
Das ist mir zu abstrakt. Mhm. Und ich finde diese persönlichen Veränderungen einfach tatsächlich interessanter in der Fragestellung.
Naja, kann ich verstehen. Also das ist eher so ein Buch, das sich jetzt weniger an Gefühle und an Charaktertiefe orientiert, als mehr an Spekulation und Entfesselung von Imagination.
Ja.
Ich glaube, sie hat das auch ein bisschen als Hommage an den Science-Fiction-Autor Philip K. Dick geschrieben. Also hat versucht, auch so dieses Paranoide, was bei Dick so eine Rolle spielt, mit reinzubringen, dass man jetzt zunehmend nicht mehr weiß, auf welcher Wirklichkeitsebene man sich befindet, weil die Möglichkeit, dass der Mann geisteskrank ist, ist ja auch immer da.
Mhm.
Dann sagt er an einer Stelle, die Welt ist vor 4 Jahren im Atomkrieg untergegangen und seitdem träume ich die Wirklichkeit nur noch. Auch das bei dem Haber in der Praxis ist nur noch ein Traum. Also wir haben praktisch so alle Möglichkeiten, wie man sich selber das Gehirn zerschießen kann in dem Buch drin. Und das ist, glaube ich, so das, die Essenz
oder die
Superkraft des Buches. Ich wollte noch eine Sache sagen über den Namen Haber. Ich habe irgendwo bei einer Rezension gelesen von irgendeinem amerikanischen Blog, dass die Autorin den Namen vermutlich von Fritz Haber hat, also Fritz Haber genau genommen, nämlich ein deutscher Chemiker, der den Nobelpreis bekommen hat für das Haber-Bosch-Verfahren. Das ist eine Möglichkeit gewesen, die Düngemittel künstlich herzustellen durch irgendeine Ammoniaksynthese oder sowas, was deswegen so wichtig war, weil je mehr Leute es gab, desto weniger war es möglich, Weizen und so weiter anzubauen, weil du nicht genug natürliche Düngemittel hattest.
Mhm.
Im Prinzip hat dieser Haber dafür gesorgt, dass die Welt 100-mal so effizient ernährt werden konnte. Davon profitieren wir bis heute, weltweit.
Nicht schlecht.
Er hat die Welt verbessert.
Er hat es geschafft.
Gleichzeitig hat der Giftgas entwickelt, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden ist. Und so Gehilfen von ihm haben dann Zyklon A entwickelt. Daraus wurde nachher Zyklon B, mit dem die Nazis die Juden vergast haben, weil Zyklon B auch geruchsneutral ist. Haber selber ist Jude gewesen. Musste 1934 aus Deutschland fliehen, ist nach England gegangen. Ist recht bald danach an einem Herzinfarkt oder sowas gestorben. Der war am Ende. Seine Frau, seine erste Frau, Clara Helene Immerwahr, hat Selbstmord begangen, weil sie nicht damit klarkam, vermutlich ist das der Grund gewesen, dass ihr Mann dieses Giftgas entwickelt hat, mit dem der Erste Weltkrieg noch schrecklicher geworden ist, als er ohnehin schon war. Und wir haben hier also eine Figur, die sehr, sehr Gutes für die Welt beigetragen hat und auch sehr Schlechtes und die selber nicht im Blick hatte, wie Dinge sich entwickeln und was jeweils aus irgendwas wird, weder im Guten noch im Schlechten.
Mm.
Und der hat am Ende wohl auch gesagt, dass er persönlich bankrott ist. So, und klar, vielleicht hätte dich die persönliche Lebensgeschichte von Fritz Haber mehr interessiert, aber ich finde einfach so ein Setting mit Psychiatrie und Traumforschung und sich ändernden Wirklichkeiten und Aliens, die erst die Welt angreifen und dann aber in der nächsten Version am Hotdog-Stand arbeiten
und total
entspannt sind
und
auch noch anklingen lassen, dass sie diese Fähigkeit alle haben, die Wirklichkeit zu erträumen und das Ohr vielleicht einer von ihnen ist. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das ist einfach so ein tolles gedankliches Spiel. Ich fand's recht gut, aber es gibt sicherlich erzählerisch, da gebe ich dir wiederum recht, bessere Bücher. Und zwar sind diese besseren Bücher Die linke Hand der Dunkelheit und Der Planet der Havenichtse von Le Guin. Empfehle ich noch ein bisschen mehr.
Ich möchte trotzdem noch anmerken, was es vielleicht jetzt mich wieder milder stimmt. Ich musste bei dem Buch oft, und ich habe dieses Buch, wie gesagt, nicht so gerne gelesen. Ich glaube, ich habe es einfach aus einem dem Buch gegenüber unwürdigen Perspektive vielleicht auch gelesen.
Mhm.
Aber ich musste oft an meinen Lieblingsfilm denken.
Ah,
weil,
das war doch was von Charlie Kaufman, ne?
Genau, Eternal Sunshine of a Spotless Mind oder mit dem deutschen unschönen Titel Vergissmeinnicht, wo es nämlich, ich gehe jetzt nicht zu sehr auf die Handlung ein, aber Es gibt eine Arztpraxis, also wie auch bei Die Geißel des Himmels. Und darin können die Erinnerungen an Menschen ausgelöscht werden. Also ja. Du gehst dorthin und das wird auch im Schlaf geschehen. Also du gehst, die Praxis heißt Lacuma, lateinisch die Lücke. Und in dieser Praxis, die kommen dann nachts zu dir nach Hause, schließen irgendwas deinem Kopf an. So habe ich es mir auch bei Die Geißel des Himmels vorgestellt, so ein bisschen. Und während du dann träumst, durchwandern die quasi die Strömung in deinem Gehirn und löschen jede Erinnerung an die Person aus. Und zwar auch rückwirkend, sodass du denkst, du hast sie wirklich noch nie gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich Charlie Kaufman vielleicht von diesem Buch, das ich nicht so gerne gelesen habe, hat beeinflussen lassen.
Das ist gut möglich. Und da wäre er nicht der erste und letzte gewesen, weil beispielsweise Dune, da sind mehrere Ideen, die wären ohne Le Guin nicht vorstellbar. Der Film Avatar ist eigentlich ein Rip-Off von ihrem Roman Das Wort für Welt ist Wald. Bei Game of Thrones sind Ideen von ihrem Erdseezyklus drin. Und so weiter und so fort. Also die war sehr, sehr einflussreich auf Science Fiction und Fantasy. Und hat im Prinzip was ganz, ganz Wichtiges geleistet. Nämlich nicht nur, dass sie als Frau gezeigt hat, dass es irgendwie kein männlich besetztes Genre sein muss. Sondern sie hat, wie sie selber sagt, auch einfach angeschrieben gegen die Fantasy- und SF-Geschichten vom Weißer Mann erobert das Universum. Und ach ja, Harry Potter. Also Zaubererschulen gibt es bei ihr auch, zum Beispiel im Erdseezyklus, wo Magier ausgebildet werden und so. Und man einen namens Geht verfolgt über den ganzen Zyklus so. Ja, also tolle Sache. Es gibt auch zwei Verfilmungen, wie gesagt, die sind ja gewöhnungsbedürftig. Und ich würde sagen, wir wechseln von Science Fiction zu Fantasy. Ja. Die Fassung, die wir gelesen haben von Die Geißel des Himmels, war die deutsche Übersetzung von Joachim Kröber, der sich für fantastische Literatur sehr verdient macht, in der Edition Fantasia von 2006. Das Seltsame ist, dass ich gedacht habe, ich hätte das Buch auf Englisch gelesen, aber es war auf Deutsch. Das spricht vielleicht ein bisschen für deine Auffassung, dass das irgendwie nicht so einfach zu lesen ist. Ja, aber jetzt kommen wir zu Astrid Lindgren, Die Brüder Löwenherz, das ich jetzt wegen dir zum zweiten Mal gelesen habe in meinem Leben. Aber worum geht's da?
Die Brüder Löwenherz, ja, wer das nicht gelesen hat in seiner Kindheit oder gar nicht weiß, worum es geht, diese Person tut es mir dann leid, weil ich mir denke, um dem Buch kann man eigentlich gar nicht vorbeikommen, beziehungsweise generell an den fantastischen, großartigen, tollen, menschenliebwürdigen Kinderbüchern von Astrid Lindgren.
Es leben ja auch Menschen, wachsen auf und sterben, ohne je von Le Guin gehört zu haben.
Ich wäre beinahe eine davon gewesen und ich glaube...
Mein Mitleid war auch vorhanden.
Also, kommen wir zurück, die Brüder Löwenherz. Als wir die Idee damals hatten, einen Podcast zu machen, war einer meiner ersten Gedanken, cool, ich habe voll Bock, einfach mal nicht nur Gegenwartsliteratur zu machen, sondern Astrid Lindgren auch zu besprechen. Das war mir ein Anliegen und deswegen, ich bin so voller Vorfreude. Wir sprechen heute über die Brüder Löwenherz, was 1973 in Schweden und ein Jahr später in Deutschland beim Oettinger Verlag erschienen ist. Und die Geschichte ist folgende, es ist eine sehr traurige Geschichte, also Taschentücher bereithalten. Der 9-jährige Karl liegt lungenkrank und sterbenskrank zu Hause und alle um ihn herum wissen, er wird sterben. Und er ahnt das so ein bisschen und fragt dann auch seinen älteren Bruder Jonathan, der ist 13, ich werde sterben, oder? Und Jonathan sagt ihm dann, ja, das stimmt, du wirst sterben. Und Karl weint natürlich, findet das ganz abscheulich. Und er sagt dann eben, du kommst zu Nangijala. Und fragt Karl, was ist denn Nangijala? Er meint, das ist der schönste Ort. Da gibt es dann Kirschblütenfelder, da können wir angeln gehen. Das ist gutes Wetter, ist wunderschön. Und dann passiert das Abscheuliche. Jonathan stirbt als erstes. Das Haus brennt. Und Jonathan stürzt mit Karl aus dem Fenster und rettet dabei Karl, also hat ihn auf dem Rücken. Und Karl ist ganz untröstlich, dass sein älterer Bruder, den alle immer geliebt haben, und alle sagen auch, wie schön irgendwie Jonathan war. Und Karl ist halt, fühlt sich eher auch immer so ein bisschen wie im Schatten seines Bruders oder so, liebt aber seinen Bruder abgöttisch. Und plötzlich schläft dann Karl, nachdem er auch so wahnsinnig traurig ist über den Tod seines Bruders, ein und wacht in Nangijala auf.
Nee, Karl stirbt vorher aber auch noch, denke ich.
Das ist die Frage.
Ach so. Mhm.
Das ist, da steht ja, schläft ja ein. Das ist, also natürlich, man geht davon aus, der stirbt. So.
Ach so, okay. Mhm.
Aber er wacht dort auf, also in diesem Land, von dem ihm sein Bruder erzählt hat. Und da ist erstmal natürlich alles toll, bis man feststellt, im Nachbarsort, da gibt's einen Tyrannen und da ist irgendwie eine Diktatur. Und natürlich ist es der mutige Jonathan, der dahin reitet und alles retten möchte. Und im Grunde ist die Brüder Löwenherz eine Geschichte, die einem den Trost um den Tod nahe bringt. Ist aber auch eine Geschichte des Mutes. Und es ist eins der für mich berühmtesten Kinderbücher gewesen, damals wie heute. Und ich habe das dir mitgebracht und wollte dich als erstes fragen, du hast es als Kind mal gelesen, nehme ich mal an.
Ja.
Wie war das damals und wie war das jetzt?
Ich habe das so mit 10, 11 gelesen, also schon ja jugendlich und fand das super. Und spannend, mitreißend, irgendwie auch magisch. Und jetzt beim Wiederlesen ist mir aufgefallen, dass ich mir genau zwei Sachen von dem Buch gemerkt habe, nämlich den Anfang und das Ende. Und alles in der Mitte oder dazwischen hatte ich vergessen.
Mhm.
Und bei der Verfilmung kann ich mich nur noch an eine Szene erinnern, wo der Drache durch die Landschaft pflügt und Jonathan mit so einem Horn bläst. Da kann ich mich aber an den Anfang und das Ende nicht erinnern. Es gibt ja so eine Verfilmung, die in Deutschland so Weihnachten gerne mal kommt. Das sind so vier kleine Teile. Das ist interessant, woran man sich so erinnert, also oder woran ich mich erinnere, so aus der jugendlichen Zeit. Ja, und beim Wiederlesen war es so, dass ich sehr schnell drin war und die Magie genauso stark, wenn nicht stärker gewirkt hat. Nämlich gerade der Anfang, wo dann Karl auch nach Nangiala kommt und Jonathan wieder trifft, das hat einen unglaublichen Sog, einen unglaublichen Zauber. Das ist so, als ob man wirklich auf die andere Seite geht. Und das schaffen nur wenige Fantasy-Bücher. Dieses Gefühl, was man eigentlich immer erzeugen will, so eine parallele Wirklichkeit. Und auch was sehr Utopisches, weil die Schönheit, die auch natürlich im Auge des jugendlichen Betrachters liegt, die überträgt sich auf mich als Leser.
Ja.
Und diese Liebe der beiden Brüder zueinander finde ich auch unglaublich fesselnd. Und das große Thema Mut, also Karl, der sich als schwächlich und feige und auch nicht so schön wahrnimmt, wird aber dann zu einem mutigen Menschen. Ist für so ein klassisches Jugendbuch natürlich jetzt gangbar, kann man gut machen.
Ja.
Trotzdem habe ich so einige Fragen an den Stoff.
Ich habe drei Bücher rund um Astrid Lindgren gelesen. Ich bin so eingearbeitet in den Thema. Ich bin bereit für jede Frage. Ich bin wirklich Feuer und Flamme. Ich muss dazu sagen, ich habe mich ein bisschen durch die Geißel des Himmels gequält. Ich habe auch relativ lange dran gelesen, bis ich es durch hatte. Ich hatte jetzt am Wochenende drei Bücher über Astrid Lindgren gelesen und ich bin immer noch nicht müde geworden.
Mhm.
Ich finde ihr ganzes Schaffen so faszinierend.
Wurde ein Asteroid nach ihr benannt?
Das weiß ich nicht.
Nach Le Guin schon.
Astrid Lindgren hat die Tierschutzgesetze in Schweden mit umgeschrieben, weil sie sich so für Tierschutzrechte eingesetzt hat.
Mhm.
Das muss man erstmal schaffen. Ja, sie hat halt so lange protestiert, bis da etwas umgeändert worden
ist. Okay.
Mhm.
Nicht schlecht.
Ja.
Ursula, wie ich sie nenne.
Hast du schon mit ihr persönlich Kontakt aufgenommen oder was?
Na gut. Meine Fragen. Ich fange mal damit an, dass ich ein paar Sachen recht seltsam finde an dem Buch. Also Es hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Es arbeitet ja auch total mit klassischer Spannung. Es könnte wirklich eine moderne Serie sein, weil dann immer wieder so Szenen sind, wo die Bedrohung ganz nahe ist und dann wird es gerade noch abgewehrt oder der Verräter kommt ins Haus oder der Tyrann ist da, der Drache bringt sie fast um. Also es ist immer so um Haaresbreite. Es ist also ganz klassisches Plotting, ganz klassische Spannungsdramaturgie und auch Sachen, die am Anfang erwähnt werden, werden nachher aufgegriffen. Also sie hat das so gemacht, als ob sie den Schreibratgeber geschrieben hätte, den Ursula K. Le Guin geschrieben hat.
Astrid Lindgren war Verlegerin und hat so viele Schreibtipps gegeben, aber ja.
Aber war sie auch die Tochter von zwei berühmten Anthropologen? die letzten Ureinwohner Kaliforniens erforscht haben.
Gott, wenn die beiden noch leben würden und sich das jetzt anhören, dann denken sie, was ist das? Warum ein Krieg, der nicht sein muss?
Stimmt. Meine Frage ist, Jonathan sagt ja zu Karl am Anfang, der Tod ist nichts Schlimmes, du kommst in Wirklichkeit nach Nangiala, ein wunderbares Land, der Lagerfeuer und Sagen. Du nennst es das Land des Angelns und der Kirschblüte, okay.
Ja.
Aber jeder hat so seine Präferenzen.
Dass was hängen bleibt, ja.
Und sie haben ja auch eine Mutter.
Ja.
Vom Vater erfahren wir nichts. So, da ist eine arme, arme, traurige Mutter. Die verliert
der Vater
ihre,
ist abgehauen.
Der ist abgehauen, stimmt. Die verliert ihre beiden Söhne. Und die vergnügen sich dann Nangiala, wo es auch heißt, wenn man einmal da ist und jemand stirbt in der wirklichen Welt, dann 90 Jahre später kommt sie aber nur vor wie irgendwie 9 Minuten.
Ja.
So, wo ist die Mutter?
Ja, die ist verloren gegangen während der Geschichte.
Nee. Ja. Die Jungs müssen sich von ihr abnabeln.
Genau.
Ne? Aber stell dir das vor, du verlierst als Mutter deine beiden Söhne und du bist nicht, kommst nicht rein nach Nangiala.
Ja, aber da muss ich sagen,
dass Astrid, was hast du da, was geht?
Na, es ist ja ein Kinderbuch.
Mhm.
Und natürlich, also
gut, damit kann man jetzt alles.
Nein, aber die Perspektive ist ja, dass es aus der Sicht der Kinder und für die Kindersicht sein muss. Mhm. Und wenn man jetzt sich denkt, okay, das liest jetzt vielleicht wirklich ein Kind, das weiß, es wird sterben, dann willst du vielleicht nicht zusätzlich noch lesen müssen. Ja, und dann ist deine Mutter so lange todtraurig, sodass du dich jetzt richtig
schlecht fühlen musst. Nee, da will man eigentlich lesen, dass die Mutter auch in das Jenseits kommt. Genau das will man lesen, aber sie kommt nicht.
Naja, das
Wird gar nicht mehr erwähnt.
Die wird gar nicht mehr erwähnt, aber Astrid Lindgren hat ja auf dieses Buch so viele Reaktionen bekommen, auch von Kindern insbesondere, wie auf kein anderes Buch. Sodass sie dann irgendwann gesagt hat, okay, ich erzähle jetzt, wie die Geschichte weitergeht.
Ja.
Und da hat sie so einen kleinen Artikel wohl verfasst und hat gesagt, alle sind dann in diesem zweiten Land, das es dann gibt, sehr glücklich. Der Matthias, der Großvater wird, ist dann da auch und die Pferde sind da auch und die Mutter kommt dann mich auch mit hin und die freuen sich so, dass die Mutter auch da ist und so. Also die hat dann diese Fortführung von der Geschichte erzählt, weil man hat nämlich auch anscheinend total gemerkt, dass sich auch viele Kinder gefragt haben, was passiert denn mit der Mutter, kommt die da auch dahin, werden die sich irgendwann wiedersehen. Das ist ja auch interessant, dass sich Kinder auch genau das stellen, aber ich finde, das ist eben auch die erzählerische Kraft in diesem Buch, dass es genau das auslässt, dass es sagt, okay, wir fokussieren jetzt auch uns auf diese Kinder, auf diese Brüderperspektive. Nur das zählt gerade. Das sind die Verbündeten miteinander.
Okay, nächste Frage.
Hau raus, ich bin besser vorbereitet als im Abitur.
On fire, ja. Es ist ja wunderschön, dass man nach dem Tod in so ein Land kommt. Aber wieso muss das eigentlich so eine archaische Fantasy-Welt sein mit Drachen, Schwertern, Bauern? Das ist ja eigentlich eine karge, harte, fiese Welt. Es sei denn, man ist reaktionär und möchte nicht wie Ursula Le Guin neue Zukunftsutopien entwickeln, sondern wie Astrid Lindgren immer wieder: Wir Kinder aus Bullerbü, Michel aus Lönneberger, ach, war es noch schön früher, als alle noch auf dem Bauernhof arbeiten mussten. Meiner Ansicht nach war das ein beschissenes Leben für viele. Die Kinder wurden geschlagen, manche sind verhungert. Und Astrid Lindgren glorifiziert das in allen ihren Büchern immer wieder. Und wenn sie mal ein bisschen ins Modernere kommt, wie bei Carlsson vom Dach, wird es auch direkt unerträglich, finde ich.
Ja, das mochte ich auch gar nicht.
Der nervt doch nur, dieser Carlsson vom Dach.
Ja.
Und ich habe Kinder aus Bullerbü gerne gelesen. Ich habe auch Pippi Langstrumpf ganz gern gelesen, wobei ich das heute auch anstrengend finde, so im Rückblick.
Ja.
Aber Michel aus Lönneberger, der ist mir
übrigens
richtig auf die Nüsse gegangen.
Fun Fact, Michel aus Lönneberger heißt eigentlich Emil aus Lönneberger, aber in der deutschen Übersetzung konnte man nicht Emil machen, weil
Emil und die Detektive. Und dann werden die Kinder durcheinander gekommen. Moment, Emil auf dem Bauernhof, der war eben noch Detektiv.
Genau.
Okay, ja, verstehe.
Deswegen Emil
aber
aus
Lönneberger. Ist Astrid Lindgren, du kennst dich ja jetzt so gut aus mit ihr, ist das eine konservative oder eine rückwärtsgewandte Person?
Absolut nicht.
Warum
absolut
dann
nicht.
Immer diese?
Weil sie selber sie sagt selber, die schönsten Jahre, aber sie hätte einfach eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Das Besondere war in ihrer Kindheit oder in Sachen, die sie dann selber geschrieben hat über ihre Kindheit, ist so, die erinnert sich total an die Natur, die war total naturverbunden. Sie erinnert sich besser an die Natur als an die Menschen.
Das sagt mir eigentlich auch schon viel.
Und für sie war es so schlimm, als sie 13 Jahre alt geworden ist und gemerkt hat, sie kann auf einmal nicht mehr spielen. Mhm. Es ist vorbei. Das Spielalter ist vorbei. Mhm. Und sie hatte eine Kindheit, in der sie einfach Kind sein durfte. Mhm. Und sie hat sehr darunter gelitten, dass sie wusste, andere Kinder werden geschlagen. Sie hat dann auch später auch mehrere Reden darüber gehalten, über gewaltfreie Erziehung und sowas. Das war ein großes Anliegen. Auch schon relativ früh.
Okay, damit hat sie den Asteroiden raus.
Ja, der hat auch den Friedenspreis ja auch in Deutschland bekommen. Unter anderem ja auch, da hat sie auch eine ganze Rede dazu gehalten, warum gewaltfreie Erziehung so wichtig ist.
Hat die EU nicht auch den Friedensnobelpreis bekommen?
Nicht den Friedensnobelpreis, sondern den Friedenspreis
des deutschen Buchhandels.
Danke. Und na klar, die Kinder in ihren Büchern sind, viele sind glückliche Kinder, aber das, was ich ja eben bei Gebrüder Löwenherz so, also Brüder Löwenherz so mag, ist, dass sie sich auch traurige Kinder drin zu haben oder Kinder, oder auch bei Mio, mein Mio, dass es auch verlassene Kinder teilweise sind.
Ja, das ist richtig traurig.
Das ist richtig traurig. Und
das ist ja so ein Schlüsselkind im Prinzip, ne? Und so ein vernachlässigtes.
Genau. Ja. Mhm. Ich glaube, sie wollte einfach das machen, wo sie dachte, das lesen Kinder gerne. Das war immer ihr Anliegen. Und Kinder wollen von anderen Kindern vielleicht hören, denen es gut geht. Die miteinander spielen zumindest.
In einer märchenartigen Welt oder einer bäuerlichen Welt. Weil das war ja meine Frage, warum das immer so, ja, wie so eine Vergangenheitsheraufbeschwörung ist. Aber du hast ja gesagt, weil sie selber sich so positiv daran erinnert.
Wenn man genau bei all ihren Kinderbüchern guckt, dann spielt immer die Küche so eine große Rolle. Mhm. Und sie hat ein Buch für erwachsene Menschen geschrieben, das sind eigentlich ein bisschen so memoirartig, Das entschwundene Land, und da schreibt sie Folgendes. Es begann in Christins Küche, als ich ungefähr 5 Jahre alt war. Bis dahin war ich ein kleines Tier gewesen, das mit Augen, Ohren und allen Sinnen nur das in sich eingesogen hatte, was Natur war. Dass es auch Kultur gab, erfuhr ich erst, als ich auf Kinderbeinen in Christins Küche stiefelte, wo mich überraschend ein Hauch davon streifte. Christine war mit unserem Kuhknecht verheiratet und das, was wichtiger war, sie war Ediths Mama. Diese Edith, gesegnet sei sie jetzt und alle Zeit, las mir das Märchen vom Riesen Bambam und der Fee Viribunda vor und versetzte meine Kinderseele dadurch in Schwingungen, die bis heute noch nicht ganz abgeklungen sind. In einer seit langem verschwundenen, armseligen, kleinen Häuslerküche geschah dieses Wunder und seit jenem Tage gibt es für mich in der Welt keine andere Küche. Lese ich von einer Küche oder schreibe ich selbst etwas, das in einer Küche ereignet? So spielt sich dies ewig und unveränderlich bei Christine ab. Mhm. Und das sind so Sachen, wo man merkt, die wurde irgendwie als Kind, die war verzaubert. Mhm. Und die erschreibt immer von dieser verzauberten Welt und verzaubert dadurch Millionen von Menschen.
Ja, da kann Ursula nicht ganz mithalten. Die hat zwar auch Millionen verkauft, aber nicht so viele.
Ja.
Und ihre Kinderbücher wie Dr. Katz sind auch vielleicht nicht ganz so gut angekommen. Aber die nächste Frage.
Das ist ja das beste Quiz ever.
Im Prinzip findet ja hier nicht nur so eine, eigentlich so die christliche Idee wieder statt, dass man über das Leben nach dem Tod sich was Schönes erzählt und dann hat man den Mut zu sterben, aber auch oder auch zu leben. Ist das nicht auch so ein bisschen ein billiger Trost, eine Verblödung, und ist es nicht auch irgendwie etwas, was zweimal in dem Buch vorkommt, und einmal ist Karl halt sehr, sehr krank und einmal ist Jonathan sowas wie, ich sag mal, behindert, und beide Mal ist praktisch Selbstmord die Lösung. Ist das pädagogisch wertvoll zu erzählen, so, ja, weißt du, wenn du körperlich nicht so fit bist oder wenn das alles nicht so läuft, du kannst sterben und du bist dann ein starker Ritter im Land der Märchen und Sagen.
Ich finde einmal, es gibt nicht so etwas wie einen billigen Trost, weil ein Trost, der funktioniert, ist heilvoll. Also wenn man es schafft, jemanden wirklich zu trösten, dann ist das schon mal wahnsinnig viel wert, wenn es einem schlecht geht.
Scheiße, du bist heute echt gut aufgelegt.
Ich kann sogar noch weitermachen. Wie gesagt, Astrid Lindgren wurde ja...
Hat dich das getröstet? Hast du durch Astrid Lindgren jetzt weniger Angst vorm Tod? Weil du denkst, dass du in Nangijala irgendwie Lachse fangen kannst?
Heute, also, wir haben ja, ich habe ja noch nicht erzählt. Dann greife ich das kurz auf.
Ja.
Ich habe als Kind Grüße an meine Taufpatin Uschi. Die hat mir ihre Astrid Lindgren-Bücher quasi weitergegeben, die sie selber als Kind gelesen hat. Die haben so einen schönen Leineneinband und so. Und ich habe aber erst relativ spät, also als letztes, Brüder Löwenherz gelesen. Da war ich vielleicht auch 9 oder 10. Und das war in einer Zeit, in der ich mich schon fast von Kinderbüchern verraten gefühlt habe, weil ich dachte, die sind immer so glücklich.
Oder auch so oberflächlich. Ne?
Ja, also auf jeden Fall, dass da traurige Kinder spielen in, bei Kinderbüchern keine Rolle. Wo ich dachte, aber es gibt so viele Momente, wo ich traurig bin. So, warum? Und ich liebe Lesen. Warum werde ich nicht da abgeholt?
Und der Karl weint ja wirklich auf jeder dritten Seite, muss man sagen.
Ja, der ist ganz sensibel.
Ja.
Und er geht mir trotzdem nicht auf die Nerven.
Nö, es hat ja auch Grund zu weinen eigentlich immer. Also, oder warum auch nicht, ne?
Und natürlich, dass
ein Junge, der weint.
Ein Junge, der weint.
1973 ist auch noch nicht so gang und gäbe.
Nee, und natürlich, mir ging es lange nicht so schlecht wie Karl. Aber einfach von einem Kind zu lesen, das große Probleme hat und was einen Trost von seinem Bruder bekommt, das hat mich sogar als Außenstehende oder als eher ein bisschen melancholisches Kind irgendwie mitgetröstet und mitgenommen. Und ich weiß auch, dass ich damals so ganz viele Fragen rund um den Tod hatte und ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, so was passiert, wenn es den Tod gibt. Und ich fand die Vorstellung gut, dass sich dann alle im Tod irgendwie in einer Welt treffen, die...
Alle bis auf die Mutter.
Alle bis auf die Mutter, aber die kommt ja nach, Anselm, die kommt
Wann
auch
denn?
Nach. Ja, später, das hat doch Astrid dann später in diesem Artikel dann geschrieben, die kommt dann später
nach,
ist alles gut, leben zusammen. Aber dass man sich wieder trifft.
Wie bei den Mormonen.
Und was ich als Kind so entscheidend fand, ist, dass die Dauer sich anders anfühlt. Mhm. Also wenn ein Erdenmensch dann 80 Jahre noch weiterleben muss, bis er dann nach Nangiala kommt, dann fühlt sich das in Nangiala gar nicht so lang an. Das heißt, man muss die Person gar nicht so lange vermissen. Mhm. Und deswegen gibt es das Gefühl des Vermissens gar nicht in diesem Land.
Mhm. Aber die Person auf der Erde kann natürlich auch 3 neue Kinder schon haben, will dann lieber zu denen gehen.
Ja, das wird halt nicht erzählt, aber so für die Kinderperspektive auf das, was das Leben einem bereithalten kann und was untröstlich ist auf dieser Welt, finde ich da schon einen großen Einsatz.
Hier sind ja richtig gruselige Momente schon auch drin. Also es ist ja, da geht es ja auch schon um Leben und Tod. Und wir haben es hier mit Bösen zu tun, sag ich mal, mit Tengil, dem Tyrannen. Der ist jetzt schon, könnte auch irgend so ein Nazi-Herrscher sein.
Sie hat ja auch Astrid Lindgren ist 1907 geboren und hat am 28. Januar, also frisch nachdem die Folge jetzt erschienen ist, ihren 20. Todestag. Die hat auch echt irrsinnig lange gelebt.
Le Guin hat bis 2018 gelebt. Entschuldigung.
Und was interessant war, ist, dass sie von 1940 an beim schwedischen Nachrichtendienst gearbeitet hat und Briefe zensiert hat. Und damit hätte sie eine Sicht auf den Zweiten Weltkrieg, wie ihn kaum ein Bürger in Schweden hatte. Mhm. Sie hat sehr, sehr, sehr viel dadurch mitbekommen können und hat auch so ein paar Schicksalsschläge gehabt. Also sie hat ja diese goldene Kindheit. Dann war es aber dann so, das muss ich kurz erzählen, mit 16, 17 Jahren war sie schwanger und zwar sie hatte eine Affäre mit ihrem Chef, der verheiratet war.
Das hatte Ursula nie.
Ja, siehst du mal.
Die musste sich nicht hochschlafen.
Oh nein! Boah, ich hau dich hier raus. Noch so ein Wort, Freundchen. Sie wurde schwanger. Hat dann ihr Heimatdorf relativ schnell verlassen, dann war dann in Stockholm, hat dort dann eine Ausbildung angefangen und hat aber gemerkt, sie kann das Kind nicht alleine großziehen. Das alles zu einer Zeit, wo natürlich uneheliche Kinder einfach gar nicht gern gesehen waren. Und das Kind Lasse, liebevoll genannt, wuchs dann die ersten 4 Jahre bei Pflegeeltern auf. Und sie hat extrem darunter gelitten oder auch jahrelang wohl auch Schuldgefühle gehabt, dass sie nicht so sich um ihr Kind kümmern, um ihr erstes Kind kümmern konnte, wie sie es eigentlich wollte. Und ich habe auch irgendwann mal gelesen, das ist natürlich jetzt auch mal so eine Analyse, die so weit hergeholt ist, dass deswegen auch oft so die Jungs in ihren Büchern bisschen traurigere Schicksale haben als die Mädchen, dass die Mädchen eher so robust, Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf ist übrigens eine Erfindung von ihrer Tochter. Die hat irgendwann zu ihrer Mutter gesagt, Mama, erzähl mir die Geschichte von Pippi Langstrumpf. Mhm. Und die Mutter war so, who the fuck ist Pippi Langstrumpf?
und Ronja Räubertochter ist ja auch so eine
Ja, ist auch so eine robuste. Und das ist natürlich auch toll, so diese Jungs, die irgendwie sensibel sind, die traurig sein dürfen. Das sind alles Aspekte, die mich von Kindesalter bis heute tief berühren, tief bewegen.
Wenn es so eine Fantasiewelt gibt, in die man dann nach dem Tod hineinkommt und die ist so wunderschön, dann ist ja recht klar, dass das Buch dann irgendwie enden müsste. Und natürlich brauchen wir wieder mal den bösen Tyrannen. Und der ist auch so richtig böse und seine Untergebenen sind auch schon so halb entmenschlicht. Also wir haben da sehr stark schwarz und weiß, nämlich die geknechtete Bevölkerung, unter denen es vielleicht ein, zwei Verräter gibt und dann die wackeren, aufständigen und die böse Gegenseite. Kommt sie da, wie wir eigentlich alle, auch wieder nicht, auch mit der Imagination, nicht daraus heraus, dass wir immer Feinde, das Böse, Kampf, Gewalt brauchen, um uns Geschichten zu erzählen. Weil ich glaube, dass sie irgendwo mal gesagt hat, vielleicht war es auch Ursula, ich bringe die beiden zunehmend durcheinander, dass die Fantasie deswegen so wichtig ist, weil sie uns erst zur Moral verhilft. Weil wenn man sich eine bessere Welt vorstellen kann oder sich durch Fantasien andere einfühlen kann, dann kann man auch erst so handeln, als ob es eine bessere Welt gibt. Und es spielt in dem Buch meiner Ansicht nach, und hier kommt der Hot Take, eine viel größere Rolle als der Tod. Die eigentliche Botschaft für mich ist nicht, stell dir das vor, dann bist du getröstet, dann fällt das Sterben leichter, sondern die eigentliche Botschaft ist, wenn du an eine bessere Welt glaubst, dann hast du eine Waffe, um dich nicht unterdrücken zu lassen, um, obwohl du Angst hast, mutig zu sein, loyal zu sein zu denen, die auch nicht unterdrückt werden wollen und zusammen dafür zu kämpfen, dass man wieder in diesem wunderschönen Land lebt. Und ich würde sagen, das ist die Sache, die unabhängig davon, was man jetzt selber glaubt, interessanter ist. Weil als Kind hat mich das nicht getröstet, was das Thema Tod anging. Es hat mich eher verstört, muss ich sogar sagen. Ich finde, das Buch hat was Verstörendes. Und gleichzeitig hat es aber auch eine unglaubliche Magie und was Faszinierendes und was mich getröstet hat, war nicht, dass es da traurige Jungs drin gibt, so wie du es gesagt hast, das kann ich aber verstehen, sondern dass diese Vorstellungskraft so stark ist, dass sie in mir was berührt, was so wirkt, als ob es sich nicht leicht bezwingen lässt von irgendwas anderem. Meine eigene Fantasie oder meine eigene Sehnsucht vielleicht auch. Es hat was unglaublich Sehnsuchtsvolles. Und es ist mein Lieblingsbuch von ihr. Ich kenne allerdings auch nicht alle. Würde aber nicht sagen, dass das irgendwie jetzt die Lektüre ist, die ich vorschlagen würde, wenn man mit Kindern über den Tod sprechen will. Aus verschiedenen Gründen nicht.
Astrid Lindgren ist bei sich in der Heimatgegend spazieren gegangen am Friedhof und hat da eben ein Grab gesehen. Und dann stand dann damals, hier ruhen die Kleinbrüder Fahlen, gestorben 1860. Und da wusste sie irgendwie, das muss sie erzählen. Und dann Nangiala hat auch noch eine Entstehungsgeschichte. Und zwar hatte irgendwie das Kind von einer Freundin nicht kaum mehr Wortschatz als 10 Vokabeln konnte, hat immer aber Nangi gesagt. Und sie hat sich immer gefragt, steckt hinter diesem Nangi? Und dann kam sie darauf, Nangiala, das muss es sein. Und es ist irgendwie so interessant, weil sie einfach alles sehr gut dokumentiert hat, wie sie auf Ideen gekommen ist. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass Astrid Lindgren auch eine große Verlegerin war. Also der Verlag, bei dem sie in Schweden veröffentlicht war, bei dem war sie dann irgendwann selber Programmchefin und Lektorin, hat ganz viele
Manuskripte. Ach so, sie hat ihre eigenen Bücher verlegt.
Naja, nee, die wurden erstmal
eingekauft. Dann kann ich auch 150 Millionen verkaufen. Also Ursula brauchte nicht einen eigenen Verlag.
Nee, sie war sogar übertrieben bescheiden, weil wenn ein neues Buch von ihr rauskam, hat sie und der ganze Verlag gesagt hat, du bist unsere Star-Autorin, hat sie gesagt, ich möchte nicht aber vorne sein in der Vorschau, sondern relativ weit hinten.
Okay.
Weil sie hat ihre Autoren auch alle so geschätzt, weil sie hat ihre Autoren ja auch entdeckt und so. Und sie hat das perfekte Leben geführt, finde ich.
Ja?
Vormittags hat sie geschrieben, nachmittags war sie im Verlag. Sie hat trotzdem geschafft, 160 Millionen Bücher zu verkaufen.
Nachmittags im Verlag? Perfektes Leben?
Ich finde das super. Das ist die perfekte Mischung aus Pragmatismus und kreativer Arbeit. Hallo?
Ja, du hast schon recht. Das ist, deswegen, dass mir jetzt nicht viele Personen einfallen, die so eine starke Fantasie haben und auch so viele verschiedene Fantasiegeschichten entwickelt haben und gleichzeitig dann irgendwie so bodenständig sind, dass sie so als Verlagschefin richtig gute Arbeit machen. Das ist schon erstaunlich, das gebe ich zu. Allerdings hat Ursula...
Astrid Lindgren konnte auch ziemlich gut Deutsch. Das heißt, als 1974 ihr Löwenherz...
Die Vorfahren von Ursula kamen aus Thüringen.
Was für ein Quatsch.
Ja, doch, wirklich Kröber. Die Kröbers, die kamen aus dem Ort Kröbern. Man glaube mir das.
Also,
die mussten gar nicht mehr Deutsch lernen.
Als Brüder Löwenherz, als Oettinger, der als Verlag auch durch Astrid Lindgren auch gerettet worden ist, dann Löwenherz verlegen wollte, hat sich Astrid Lindgren die deutsche Übersetzung durchgelesen und schrieb dann an den Verleger: Frau Kornitzki, das war die Übersetzerin, ist ohne Zweifel ein echtes Sprachtalent und hat eine Übersetzung angefertigt, die auf ihre Art sehr elegant ist. Und dennoch, wenn ich den deutschen Text lese, erkenne ich meinen kleinen kindlichen Krümel ist da, Karl, als Erzähler nicht wieder. Vielmehr kommt es mir vor, als würde hier ein Erwachsener sprechen. Schau nur mal auf Seite 144, wo sie Orva im Verlies entdecken. Auf Schwedisch steht da, det var eländigt. Übersetzt wurde das mit, es war ein erbarmungswürdiger Anblick. Gott bewahre, so würde sich doch ein deutscher Zehnjäger nicht ausdrücken, oder? Würde er nicht eher, es war schrecklich oder so etwas ähnliches sagen? Dass ein deutsches Kind so vornehme Wörter verwendet, kann nicht sein. Ich habe eine ganze Reihe Stellen markiert, die meiner Meinung nach noch einfacher und kindlicher klingen müssen. Meine Änderungsvorschläge sind in den meisten Fällen sicher etwas einfältig. Sie sollen nur andeuten, wie einfach ich es gern hätte. Das ist ungeheuer wichtig, Silke, und deshalb bitte ich dich darum, dass du oder irgendjemand anderes, der das beurteilen kann, möglicherweise Frau Kornitzki selbst, die ganze Übersetzung noch einmal durchgehst, Satz für Satz, und dabei die ganze Zeit denkst, würde ein Zehnjähriger das so sagen, denn sonst wird das ganze Buch falsch.
Ja, da hat sie vermutlich recht und hat dazu beigetragen, dass die kindliche Perspektive sprachlich sehr gut durchgehalten ist.
Ja.
Auch jetzt in der Übersetzung von Anna-Lise Kornitzki, die ich hier auch habe.
Mhm.
Ich habe das Buch von 1900, Moment, hier ist meine Handschrift drin, das habe ich als Zehnjähriger reingeschrieben.
Ach, das ist
ich wollte
ja
dieses historische Dokument nicht vorenthalten.
Oh, das berührt mich. Ja, schön. Ja,
das ist von 1983 oder so, nehme ich an. 1980 in Österreich gedruckt. Verstehe das einer. Ja, schon ein tolles Buch und eine tolle Frau. Und ich hoffe, du kannst noch irgendwas Starkes von ihr erzählen, weil gut, Tierschutz, Verlegerin.
Ja,
komm, hau noch einen raus.
Als sie gestorben ist, 2002, war die Beerdigung natürlich riesengroß, ganz tausende von Menschen oder tausend Menschen, auf jeden Fall sehr viele Menschen waren da. Und als dann der Sarg rausgetragen worden ist, lief dahinter ein weißes Pferd und ein kleines Mädchen, das zum Pferd gehalten hatte.
Oh. Und wo war das Äffchen?
Ja, das ist die Frage. Vielleicht haben sie aus tierschutzrechtlichen Gründen, die sie durchgebracht hat, das Äffchen nicht mitbringen dürfen.
Den Affen hat sie rausgestrichen aus dem schwedischen Gesetz.
Das stimmt.
Ja, ich finde, die beiden Frauen haben mehr miteinander gemein, als man denken mag, weil, also jetzt nicht unbedingt vom Leben her, sondern von der Perspektive, dass die Imagination, dass die Vorstellungskraft eine zentrale menschliche Eigenschaft ist, die bei Astrid Lindgren vor allen Dingen zum Guten führt.
Ja.
Und bei Le Guin eigentlich auch, weil sie sagt, Science Fiction und Fantasy sind wichtig, um den Menschen zu zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gäbe zu leben. Aber sie problematisiert es auch, wie zum Beispiel in Die Geißel des Himmels, dass diese Vorstellungskraft eben auch dazu führen kann, dass man glaubt, man könne was verändern. Wobei, jetzt habe ich mich verfranst. Schade. Das ist ein gutes Ende.
Wer hat jetzt den Krieg gewonnen eigentlich? Godzilla vs. King Kong?
H.P. Lovecraft, den ich eigentlich nehmen wollte für heute, aber aus Rücksicht auf deine durch die Winterzeit angeschlagene mentale Verfassung.
Du meinst wegen Dracula?
Ja, auch wegen Dracula.
Das Jahr fängt für uns auf jeden Fall mit zwei außerordentlichen Autoren an.
Zwei fantastischen Frauen.
Ja, wirklich. Ja. Ich bin Ich muss sagen, als Astrid Lindgren 2002 gestorben ist, habe ich das mitbekommen und war erbost darüber, dass es eine Überschneidung von ihr und meinem Leben gab, die ich nicht ausgenutzt habe, weil ich dachte, die Welt kam mir damals sehr klein vor und ich dachte, ich hätte sie doch einfach noch kennenlernen können. Warum ist sie jetzt gestorben? Ich dachte, die wäre schon längst tot.
Ja, ja, du hättest da, ich meine, nach Stockholm.
Ich hätte ihr einen Brief schreiben können.
Ja, ja, ja.
Das hat mich sehr geärgert. Also,
aber du weißt ja, sie wartet in Langiala.
Ja, auf uns.
Auf uns.
Und dann gehen wir mit ihr angeln. Mhm. Da hat sie bestimmt Lust drauf.
Es geht ewig weiter mit dem Geschichtenerzählen. Nefeli, es war mir eine große Freude. Ich habe wieder einiges gelernt. Und ich wünsche uns beiden jetzt einen erholsamen Abend.
Danke. Tschüss.
Ciao.